Ihr Lieben, wir feiern Pfingsten. An Pfingsten geht es um Erfüllung. Es geht um Erfüllung. Und zunächst mal geht es um Erfüllung von Gottes Verheißung. Gott hat etwas angekündigt und das ist so ein Grundcharakterzug von ihm, was er ankündigt, das tut er auch. Wir haben die Verheißung in Joel, im Propheten Joel. Jahrhunderte vor diesem Pfingstfest sagt er, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, auf alle Menschen. Eure Söhne und Töchter werden prophezeien. Wir haben die Verheißung im Propheten Hesekiel, Hesekiel 36. Da sagt Gott, Vers 26 und 27, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte handeln und danach tun. Wieder Jahrhunderte vorher angekündigt, ich will meinen Geist in euch geben. Und dann sagt Jesus das selbst am Himmelfahrtstag noch oder an den Tagen davor. Das ist hier am Anfang der Apostelgeschichte 1, 4 und 5. Als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Joel zum Beispiel oder Hesekiel. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. An Pfingsten feiern wir, dass Gott Wort gehalten hat. Er hält, was er verspricht. Er tut, was er ankündigt. Er erfüllt seine Gemeinde mit dem Heiligen Geist. Das ist das wunderbare Geschenk an diesem Tag. Und im Alten Bund, im Alten Testament, da war natürlich der Heilige Geist aktiv, aber wir sehen das immer wieder, dass er sich so einzelne Leute rausgreift. Da ist mal ein Prophet, da ist mal ein König, da ist mal ein Mose oder Josua, die werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Oder das heißt eher, der Heilige Geist kommt auf sie oder über sie. Bei den Richtern, da gibt es interessante Geistwirkungen dann. Aber es bleiben so einzelne Helden. Und jetzt sagt Gott, oder dann sagt Gott durch Joel, ich will meinen Geist ausgießen. Nicht auf David und Mose und Hesekiel nur alleine, sondern auf alle. Eure Söhne und Töchter, eure Knechte und Mägde, Männer und Frauen, alle sozialen Grenzen werden durch den Geist Gottes überwunden. Es geht nicht um religiöse Anstrengungen aus eigener Kraft, sondern es geht um sein Wirken. Gott selbst tritt auf den Plan. Er erfüllt seine Gläubigen mit seiner eigenen Gegenwart. Ja, er gibt nicht etwas, sondern er kommt selbst. Er selbst sagt, ich werde euch erfüllen. Der Heilige Geist ist Gott selbst. Er erfüllt seine Gläubigen mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft, mit sich selbst. Und Jesus kündigt das auch für den was Weitere an, dass er es tun wird. Apostelgeschichte 1, Vers 8, das ist unser Haupttext heute, aber wir werden ein bisschen in der Apostelgeschichte vor allem unterwegs sein. Apostelgeschichte 1, 8, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das ist die Verheißung. Und der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende. Ihr werdet für mich einen Unterschied machen, da wo ihr sowieso seid, in eurer Nachbarschaft und weit darüber hinaus. Das sind so diese Ebenen hier. Ihr werdet Kraft empfangen. Das ist die Verheißung. Und das ist das, was sich an Pfingsten erfüllt. Das ist das, was die Jünger erleben. Das ist die Kraft, in der die erste Kirche entsteht und lebt. Wir haben wieder das gesungen und die Kirche ward geboren, wurde durch den Geist entflammt. Das ist diese Kraft, die die Leute mobilisiert. Und das ist die Kraft, die Christus seiner Kirche bis zu seiner Rückkehr geben will. Ja. Die Frage ist, haben wir diese Kraft? Haben wir diese Kraft? Wir als Gemeinde, ich persönlich, du persönlich. Im Glauben sage ich ja. Diese Kraft ist uns ja gegeben. Der Geist ist ja ausgegossen. Also die Apostel und die ersten Christen waren nicht eine höhere Klasse von Menschen oder irgendwie ganz andere Spezies, sondern, ja, wir lesen ja von ihren Niederlagen. Wir lesen von ihren Konflikten, die sie untereinander hatten. Paulus ist da nicht diskret im Galaterbrief erzählt, dass Petrus, nachdem er vom Geist erfüllt war, da heuchelt und so weiter zurückgeht hinter das, was er eigentlich empfangen hatte. Aber wir lesen vor allem vom Heiligen Geist, der durch sie wirkt, in diesen Schwachheiten, in diesen Schwierigkeiten. Und der heute immer noch derselbe ist wie damals. Und ohne den Heiligen Geist wären wir nicht hier. Ohne den Heiligen Geist wäre ich nicht hier. Ohne den Heiligen Geist würden wir Gott nicht anbeten. Wir würden vielleicht Lieder singen. Paulus sagt, niemand kann Jesus den Herrn nennen ohne den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist hätte sich dieser heterogene Haufen, der sich Gemeinde nennt, schon längst in alle Winde zerstreut. Hier lokal Ansgarkirche Marburg, aber auch weltweit. Dass die Kirche nach 2000 Jahren immer noch existiert, ist nicht ein Zeugnis der Trägheit von Organisationen, sondern ein Zeugnis für das Wirken des Heiligen Geistes. Aber die anderen christlichen Feste, die ja immer sich um so die großen Ereignisse der Heilsgeschichte drehen, die markieren etwas Einmaliges. Ein für alle Mal. Christus ist in die Welt gekommen. Feiern wir an Weihnachten. Christus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Daran denken wir an Karfreitag. Christus ist auferstanden und aufgefahren. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Ostern und Himmelfahrt. Das ist ein für alle Mal geschehen. Wir singen dann vielleicht alle Jahre wieder, aber es ist ein einmaliges Geschehen. Aber, und ich wollte sagen, vergebt mir, wenn ich das schon mal von mir gehört habe. Nee, vergebt mir nicht. Ich erzähle euch das gerne nochmal. Pfingsten markiert nicht etwas Einmaliges, sondern Pfingsten markiert etwas Erstmaliges. An Pfingsten erfüllt sich das erste Mal diese Verheißung, dass der Geist ausgegossen wird. Aber dann sagt er nicht, okay, und das war's? Ja, hebt euch das gut auf. Passt gut drauf auf. So, ja, wie so in der Vorgeschichte, wenn die Leute ein Feuer hatten, weil da irgendwo der Blitz eingeschlagen ist, da musste man dieses Feuer immer behüten, weil man nicht wusste, wie man selber Feuer macht. Also gut drauf aufpassen. Nein, er sagt, ich will euch immer neu erfüllen. Wir könnten jetzt durch die Apostelgeschichte durchgehen und sehen, die gleichen Apostel und Jünger werden immer wieder neu erfüllt. Heißt es, der wurde erfüllt vom Heiligen Geist und denkst, hey, das war doch zwei Kapitel vorher auch schon. Ja, und wir brauchen das immer wieder neu. Epheser 5, na, Epheser 1 sagt Paulus, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das klingt ziemlich abgeschlossen. Aber dann sagt er, Kapitel 5, lasst euch immer wieder neu vom Geist erfüllen. Ja, sauft euch nicht voll Uso oder voll Wein, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Also ein andauernder Auftrag an die Gemeinde, dass wir uns ausstrecken, dass wir empfangen. Und damit ja auch eine andauernde Verheißung an die Gemeinde. Kleiner hermeneutisches, also Bibelleseprinzip. Ja, wenn in der Bibel etwas steht, was du tun sollst, dann ist da mit eingeschlossen die Verheißung, dass das geht. Jesus sagt nicht, flieg durch die Luft oder so, sondern tu das, was ich durch dich tun will. Du kannst es nicht aus deiner eigenen Kraft, Ja, es gibt diese Theorie, dass die Gebote ja nur gegeben sind, damit wir merken, dass wir das sowieso nicht hinkriegen. Und dann also umso mehr der Gnade vertrauen. Und ja, da wo du scheiterst, ist das eine gute Schule, der Gnade zu vertrauen. Aber Jesus zeigt uns einen Weg, den wir gehen sollen. Nicht einen Weg, den wir sowieso nicht gehen können. Er verheißt uns eine Fülle und damit sagt er, diese Fülle ist bereit für euch. Okay? Er will dich erfüllen. Die Fülle des Geistes ist bereit. So wie sie für die ersten Christen bereit war, am ersten Pfingsttag. Und die Tragik ist nicht, dass das eben nicht mehr geht, dass das nicht mehr da ist. Das waren noch Zeiten, die goldene Zeit der ersten Gemeinde. Leider, leider sind wir da nicht mehr. Es gibt ganze theologische Systeme, die darauf aufbauen, dass das alles irgendwie den Bach runtergegangen ist und dass das halt so Gottes Weg jetzt ist. Nee, die Tragik ist, dass wir die Fülle, die bereit liegt, oft nicht in Anspruch nehmen. Eins der herzzerreißendsten Worte in der Bibel für mich ist Jeremia 2, Vers 13. Mein Volk tut eine zwiefache Sünde, spricht der Herr. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Also ihr verlasst mich, ich bin die lebendige Quelle für euch, ich habe alles für euch. Und ihr sucht euch dann was, eine Alternative, die noch nicht mal funktioniert. Wie bitter ist das? Und wie, ja, wir könnten austauschen, wo wir das schon diesen Weg gegangen sind. Die Fülle ist bereit. Aber wir neigen, manchmal, Christen neigen manchmal dazu, auf die Frage, haben wir diese Fülle, haben wir diese Kraft, zu sagen, nee, natürlich nicht. Wir sind doch nicht Petrus oder Paulus oder so. Aber, ihr Lieben, es ist nichts natürlich daran, wenn Jesus-Nachfolger nicht in seiner Kraft leben. Es ist nichts natürlich daran, wenn Jesus-Nachfolger nicht in seiner Kraft leben. Es ist eine häufige, erfahrene Realität. Ja, das sage ich nicht, dass das gar nicht gibt. Die Tragik ist, dass es das gibt. Aber es ist nicht natürlich. Das ist nicht die Natur, die neue Natur, die Christus uns geschenkt hat. Sondern das ist eine Natur, ein Leben in ihm. Ein Leben, wo er in dir lebt. Das Geheimnis, von dem Paulus spricht, ist Christus in euch. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er lebt in dir mit seiner Kraft. Er will durch dich dann auch wirken. Und wenn das so ist, dann sollte die Erfahrung oder der Mangel der Erfahrung, ja, sagen, ja, steht da, erlebe ich gar nicht. Dann sollte das uns eben nicht einfach nur in Enttäuschung bringen oder in Zynismus oder in, ja, fake it until you make it. Also wir tun jetzt einfach alle mal so, dass wenn wir die Kraft hätten. Sondern da muss uns das auf die Knie bringen. In seine Gegenwart, ihn zu suchen, den Himmel zu bestürmen, komm, mit dieser Kraft, erfülle uns, du hast doch gesagt, du bist doch bereit, wir brauchen dich doch. Tu ein neues Werk unter uns, zu deiner Ehre. Was ist das? Habakuk 3, Vers 2, von deinen früheren Werken habe ich gehört. Tu sie wieder in unserer Zeit. Strecke deine Hand aus über uns. Und das ist das Gebet der Gemeinde, nicht nur zu Pfingsten. Und ich habe das genossen diese Woche. Wir hatten ja drei Gebetsabende, einige waren da. Es war eine kleine Schar, wir waren unten im Bistro-Raum, der ja auch jetzt nicht der schönste Sakralraum der Welt ist. Oben wurde hier die Orgel zerlegt und wurde gehämmert und schob irgendwie schwere Sachen über den Fußboden. Und unten haben wir Jesus angebetet. Es war sehr besonders und sehr herrlich. Und diese Sehnsucht war da. Und dieses, Herr, wir brauchen dich. Und das ist immer wieder nur ein Anfang, aber er weckt da was auf unter uns. Meine Sorge ist, dass wir uns an so vieles gewöhnt haben. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir Zeit in der Gegenwart des lebendigen Gottes verbringen können. Ja, klar. Wir haben uns daran gewöhnt, dass er uns gerecht und heilig nennt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass er zu uns redet in seinem Wort. Und dann reden wir darüber, ob wir das jetzt langweilig oder interessant finden und ob wir Zeit haben oder nicht. Wir haben uns daran gewöhnt, dass er selbst in uns lebt. Der lebendige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, lebt in deinem Herzen und du, und ich will das jetzt, ich verurteile, ich rede von mir selber auch. Wir sagen dann, ja, diskutieren so ein bisschen über die griechischen einzelnen Wörter da, aber es haut uns gar nicht um. Kann das sein? Wir haben uns daran gewöhnt, dass er uns zum Teil seiner weltweiten Familie macht, dass wir Brüder und Schwestern haben in jedem Land dieser Erde. Wir haben uns daran gewöhnt, dass er uns gebrauchen will in dieser Welt, dass unsere Gebete den Arm Gottes bewegen können, dass unsere Worte Menschen aus dem Feuer reißen können. Vielleicht haben wir uns auch an den Gedanken gewöhnt, dass er wiederkommt, um alles in Ordnung zu bringen. Also meine Frage an dich, glaubst du das? Weißt du das? Und wenn ja, berührt das dein Herz? Bringt dich das auf die Knie? Verschlägt dir das die Sprache? Haut dich das um? Führt dich das in die Anbetung? Führt dich das auf den Weg, um anderen zu dienen? Er will uns neu berühren. Er will uns neu bewegen. Oder andersrum, haben wir uns daran gewöhnt, dass Christen kraftlos und müde sind? Dass sie sich untereinander zerstreiten? Dass Leute eine Zeit lang motiviert sind und dann irgendwann in so ein Normalmaß einpegeln und dann halt ja ab und zu mal was machen? Haben wir uns daran gewöhnt, dass Lieblingssünden gehätschelt, manchmal offen verharmlost werden? Dass dann doch mehr Christen beim Spieleabend sind als beim Gebetsabend, wo doch ganz was anderes auf dem Spiel steht. Dass man auch unter Christen darüber diskutiert, ob denn jetzt die Bibel da wirklich das letzte Wort hat oder nicht. Mir geht es nicht um eine Moralpredigt. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber es geht mir darum, dass wir mit geistlichen Augen beides sehen. Den Reichtum, der uns beschenkt ist, der bereit liegt, und die Armut, in der wir oft bleiben. Selbstgewählte Armut und nicht die Art von christlichen Orden, die arm im Geist sind, eine Verheißung. Ich bete, dass der Geist unser Herz berührt, dass er uns auf die Knie treibt, in die Gegenwart unseres Herrn. Ich bete, dass er uns neu erfüllt mit seiner ganzen Fülle. Dass wir vorangehen als Gemeinde in der Kraft des Geistes. Und ich bin dankbar für die Apostelgeschichte. Ich in meiner Bibel lese, ich lese unter anderem immer fortlaufend fast jeden Tag ein Kapitel Apostelgeschichte, dann fange ich wieder von vorne an. Ich lese auch noch in anderen Büchern. Und das ist nicht eine Blaupause, so ein simpler Bauplan für Gemeinde heute. Wir müssen das alles genauso machen wie die damals. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Aber die Apostelgeschichte zeigt uns, wie Gemeinde in der Kraft des Geistes unterwegs ist, wie sich die Kraft des Geistes in der Gemeinde auswirkt. Und es ist derselbe Geist heute. Ihr werdet Kraft empfangen. Und dann heißt es in Kapitel 1, und dann können wir durch die Apostelgeschichte lesen, gehen und schauen, wie er sich dann auswirkt. Also Kapitel 2 sehen wir, dass der Geist Gottes Einheit wirkt. Pfingsttag, der Geist fällt, wir haben das vorhin gehört. Es ging ihnen durchs Herz. Petrus sagt, tut Buße, lasst euch taufen, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ergebnis, an diesem Tag wurden hinzugetan 3000 Menschen. Und die waren, heißt es dann, täglich einmütig beieinander. Eine bunte Truppe aus allen Völkern unter dem Himmel kommt zusammen und wird ein Herz und eine Seele, wie es dann auch heißt von den Gläubigen. In der Kraft des Geistes. Das ist nicht Idealismus oder guter Vorsatz. Das Natürliche ist, dass es dann knallt. Aber es ist das Wirken des Geistes, dass sie eins werden. Und der Geist führt dich in Gemeinde. Er will dir ein Ja zur Taufe geben, haben wir heute auch schon gehört, zur Gemeinde mit all den Macken, mit all den Enttäuschungen, die die auch mit sich bringt. Ja, da sind Menschen. Er will dir ein Ja geben zum verbindlichen Mitleben. Und es ist eine Wirkung, das ist nicht, ja, das müsste man mal machen, das wäre sicher gut, sondern das ist Wirkung des Heiligen Geistes in deinem Leben. Kapitel 3 lesen wir, der Geist Gottes wirkt Vollmacht. Die berühmte Geschichte, Petrus und Johannes auf dem Weg zum Tempel, da sitzt der Gelähmte, der will einfach Geld. Und Petrus sagt, Gold und Silber habe ich nicht. Das sagen wir auch dann und dann gehen wir weiter. Aber bei ihm geht es noch weiter und bei uns ist meistens gelogen. Aber er sagt dann weiter, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen des Herrn Jesus, steh auf. Und der Mann ist geheilt und verherrlicht Gott. Und Petrus sagt sehr klar, das sind nicht wir gewesen. Das war nicht unsere Kraft. Vers 12, was wundert ihr euch darüber oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Nein, es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und es gibt heute so viele Theorien, die unseren geistlichen Mangel irgendwie legitimieren sollen und erklären sollen. Ja, Paulus hat ja auch nicht alle geheilt und dann der eine hatte auch Bauchschmerzen und so. Setzen wir uns damit zur Ruhe oder bestürmen wir Gott weiter? Hey, du kannst noch mehr. Wir wollen noch mehr sehen von deiner Kraft. Strecke deine Hand aus, lass Zeichen und Wunder geschehen. Ist ein Gebet aus der Apostelgeschichte. Wir haben das nicht in der Hand. Wir haben nicht in der Hand, wie er wirkt, wann er wirkt. Aber die Frage ist, ziehen wir uns auf das zurück, was wir können, was wir in der Hand haben. Also ja, ich kann vielleicht was organisieren. Ich kann eine Veranstaltung organisieren, dass das klappt. So einigermaßen wissen, was wir hinkriegen. Die Frage ist, beschränken wir uns dann auf das, was wir hinkriegen, damit wir nicht enttäuscht werden? Oder gehen wir ins Risiko? Bestürmen Gott, dass er weit über das hinauswirkt, was wir tun können. Dass hier wirklich, ich kann überlegen, was ich hier erzähle, aber dass das Wort Gottes Herzen berührt und verändert, das kann ich nicht. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn es nicht geschieht, dann beschwert euch nicht in erster Linie bei mir, sondern lasst uns gemeinsam den Himmel bestürmen. Kapitel 4, ich habe das Gebet aus Kapitel 4 eben schon zitiert. Die Apostelgeschichte beschreibt kein Idealbild, das wird manchmal auch behauptet. Es geht dann ziemlich schnell die Verfolgung los. Die junge Gemeinde reagiert auf die Verfolgung nicht mit Angst, nicht mit irgendwelchen Strategien, wie man möglichst unauffällig bleiben kann, sondern sie bestürmt den Thron Gottes im Gebet, in Einheit. Du strecke deine Hand aus, lass Zeichen und Wunder geschehen. Sie betet nicht um Schutz, interessanterweise. Es ist nicht verboten, für Schutz zu beten. Aber sie betet um Freimut, um Kühnheit, weiter das Evangelium zu verkünden. Ich hätte ja verstehen können, wenn die um weniger Kühnheit beten. Ne? Schenkt doch, dass der Petrus endlich mal den Rand hält. Nein. Gib deinen Knechten, dass sie mit Freimut reden. Bitte, schenk Zeichen und Wunder. Und wir sind, das meine ich ganz wörtlich, wir sind so betrogen, wenn wir die Macht des Gebets unterschätzen. John Sung war Akademiker eigentlich. Er hat dann, glaube ich, seine Diplome ins Meer geworfen und hat in China als Evangelist gedient. In den 30er, 40er Jahren war einfach Werkzeug Gottes in der Erweckung in China damals. Und er sagt, was Satan am meisten fürchtet, sind Heilige, also solche Leute wie ihr, die gemeinsam in Einheit beten. Das gemeinsame Gebet in Einheit ist das Sprungbrett für Erweckung. Mangel an Gebet ist der Tod der Gemeinde. Die Gemeinde in Apostelgeschichte 4 sehen wir hart umkämpft und quicklebendig, auf den Knien vor dem lebendigen Gott. Und dann geht es weiter, Kapitel 5, und ich gehe nicht 28 Kapitel durch, übrigens, falls ihr euch gefragt habt. Der Geist Gottes wirkt Reinheit. Der Geist Gottes ist ein heiliger Geist. Und das merken wir. Gibt es diese Geschichte von Hananias und Sapphira? Sehr krasse Geschichte, ich gehe jetzt da nicht in die Details rein, lest sie nach. Also kurz gesagt, sie lügen, sie betrügen und dann fallen sie, Petrus stellt sie zur Rede und dann fallen sie tot um. Und es ist offensichtlich ein Gericht Gottes. Und ich habe die häufigste Reaktion, die ich erlebt habe unter Christen, ist, dass wir dann grinsend sagen, naja, Gott sei Dank, hey, handelt Gott heute nicht so, sonst wären ja die meisten nicht hier. Lassen wir zu, dass so eine Geschichte, dass der Geist durch so eine Geschichte ein heiliges Erschrecken über uns bringt. Über die Heiligkeit Gottes, über die zerstörerische Macht der Sünde, über die Realität auch von Gottes Gericht. Keine beliebten Themen. Wir vergleichen dann gerne und dann findest du immer einen, der noch schlimmer ist. Nur das nützt dir halt nichts vor dem heiligen Gott. Oder wir glauben, dass wir die Sünde kontrollieren können. Ja, ab und zu trinke ich einen über den Durst, aber ich werde ja nicht aggressiv, ich kann jederzeit aufhören. Den Satz schon mal gehört. Ich bin jähzornig, aber ja, ich habe halt einen starken Charakter. Ich werde ja auch nicht handgreiflich. Ich meine das auch nicht so. Und so weiter. Es gibt diese Geschichte von einer Frau, ist jetzt ein bisschen, manche werden jetzt ein bisschen emotional, eine Frau, die eine Schlange als Haustier hat und nicht so im Terrarium, sondern die hat bei ihr im Bett geschlafen. Sie hat so schön in die Haare so ein bisschen eingekuschelt oder irgendwo eingerollt. Einige werden jetzt heute Nacht nicht so gut schlafen, es tut mir leid. Irgendwann wächst diese Schlange und irgendwann wacht die Frau morgens auf und die Schlange liegt ausgestreckt neben ihr, wie ein Stock. Sie denkt so, das ist eigentlich nicht normales Verhalten. Und sie redet mit einem Experten und er sagt ja, die Schlange misst dich, ob sie dich schon fressen kann. Also, ja, keine Ahnung, ob das gut erfunden ist oder schlecht, aber wir haben manchmal die Illusion, dass wir die Sünde kontrollieren können. Sie misst dich, ob sie dich schon fressen kann. Gott sagt zu Kain, bevor der seinen Bruder erschlägt, die Sünde lauert vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. In der Kraft des Heiligen Geistes hören wir auf, mit der Sünde zu spielen. Der Geist kommt eben nicht, um zu zerstören, sondern um uns frei zu machen von dem, was uns zerstören will. Kapitel 6, Dienst. Ja, da gibt es Probleme in der Orga, Witwenversorgung, gesucht werden Männer mit einem guten Ruf und voll Heiligen Geistes und Weisheit. Nicht einfach nur Leute, die gut organisieren können. Eine geisterfüllte Gemeinde ist nicht nur eine Gemeinde, die irgendwie eine tolle Zeit hat im Übernatürlichen, sondern auch eine Gemeinde, die gerne dient. Einander in den großen und kleinen Diensten und darüber hinaus der Welt. Wenn die Reihenfolge ist, ich kümmere mich erstmal um meine Bedürfnisse und wenn ich dann noch Zeit und Kraft und Lust habe, dann diene ich auch noch, ist nicht die Reihenfolge des Reiches Gottes. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und so, dann wird euch hinzugetan. Okay, noch 7 und dann mache ich hier Schluss. Hingabe. Einer von diesen Leuten, die dann die Armenspeisung übernehmen, ist Stephanus. Und in Kapitel 7 wird ihm dann schon der Prozess gemacht. Und in der Kraft des Geistes sehen wir, Stephanus ist frei von Menschenfurcht. Der Geist Gottes macht frei von Menschenfurcht. Menschenfurcht sagt im Grunde, mir ist es wichtiger, was andere Menschen über mich sagen, als was Gott über mich sagt. Mir ist es wichtiger, was andere Menschen über mich sagen, als was Gott über mich sagt. Und lass uns doch den Herrn anflehen, dass er uns das sortiert, dass er unsere Prioritäten da klar macht. Dass wir sagen, ich will lieber bei Menschen unbeliebt sein und dafür nah am Herzen Gottes als umgekehrt. Noch im Sterben kann Stephanus Gott loben und für seine Mörder beten. weil er weiß, dass Christus zu ihm steht. Normalerweise heißt es immer, er sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters. Kapitel 7, Vers 55, Stephanus aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen, den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Ihr Lieben, der Heilige Geist will sein Leben in seiner Gemeinde, in uns, in dir, in mir hervorbringen. Und das einfache Prinzip, und damit schließe ich, ist, ein Gefäß, das gefüllt werden soll, muss vorher leer sein. Nur leere Gefäße können gefüllt werden. Und deshalb zum Schluss die Frage an dich, bist du empfangsbereit? Was musst du loslassen, was du jetzt festhältst? Vielleicht sind das falsche Sicherheiten. Vielleicht sind das Ängste. Vielleicht ist das Sünde. Vielleicht ist das Stolz. Vielleicht ganz was anderes. Gib es doch ihm. Er will dich neu erfüllen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der bist, der den Geist sendet mit dem Vater. Du sagst, Gott gibt den Geist ohne Maß. Du hast so viel mehr und keiner soll denken, ich habe doch schon was erlebt, das mehr kriege ich nicht, das muss reichen. Danke, dass du so viel mehr hast für uns, dass du so viel mehr wirken willst in uns, dass du so viel mehr Veränderung schaffen willst in uns. Und wenn wir denken, das hat jetzt schon viele Jahre, hat sich nichts geändert, dann willst du heute anfangen. Danke, dass du so viel mehr wirken willst durch uns. Und vielleicht willst du ihm sagen, ja, ich will empfangen. Dann kann so eine äußere Haltung sein, dass du ihm die Hände ausstreckst. Dann willst du stehen, du kannst auch sitzen bleiben. Vielleicht merkst du jetzt, es gibt was, was du loslassen sollst, was du ihm geben sollst. Eine Schuld, die du bekennen sollst. Wir sind einen Moment still und du kannst ihm das sagen. Und wir beten einfach, dass der Geist uns erfüllt. Nehmen uns einen Moment dafür, jetzt gar nicht lange, aber er ist da, seine Verheißung ist da. Dann singen wir gleich auch zusammen. Aber lass uns diesen Moment in der Stille sein. Vielleicht gibt es was, was du ihm geben willst.